Oh, Licht ins Dunkle, heute ohne Einspieler, weil das wäre jetzt auch einfach zu blöd, wenn ich da stehe, mache einen Einspieler, dann schneiden, um dann das Gleiche zu machen. Also heute ohne Einspieler, es geht gleich los, Licht ins Dunkle, ich begrüße euch. Wir machen heute ein Jahr Long-Covid gemeinsam. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich den ersten Patienten mit Long-Covid kennengelernt. Blöderweise sind die Patienten alle noch da. Aber es gibt innerhalb von dem Jahr, habe ich freiwillig oder unfreiwillig sehr, sehr viel über Long-Covid, myalgische Enzephalomyelitis, Post-VAC gelernt. Und habe auch gelernt, geduldig zu sein. Also es ist wirklich eine schnelle Heilung von irgendeinem Patienten ist nicht gelungen. Keine zufällige Heilung, ja, keine Spontanheilung, also alles, was man so von anderen Krankheitsbildern kennt, dass einfach einer gesund wird, habe ich leider nicht erlebt. Jetzt ist es bei mir so, dass ich immer schlimmeren, die intensiveren Fälle bekomme. Das mag sein. Aber ich habe mir auch ein Jahr lang Gedanken gemacht über das Krankheitsbild ich dachte, wir können mir mal so eine kleine Zusammenfassung machen. Aber es geht mir nicht aus dem Kopf, dass mich das Krankheitsbild erinnert mich immer an ein Krankheitsbild, das hatte ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, und zwar erinnert mich das an die nekrotisierende Pankreatitis. Ja, das ist ein ganz fürchterliches Krankheitsbild und verweist mich selbst immer an mein Hobby, die Fermentation, das Mikrobiom. Da bin ich ja auch sehr intensiv, darf auch auf Kongresse gehen, Gott sei Dank, danke an meine Chefs, ne? Und ich glaube, dass es sehr viel miteinander zu tun hat. So, gut, jetzt ordnen wir das mal ein, damit es nicht zu durcheinander wird. Erstmal habe ich ja angefangen, hier über nekrotisierende Pankreatitis zu sprechen. Ich bin übrigens hier in Thüringen, ja. Meine alte Heimat Ilmenau, stehe auch vorm Hotel, wo ich gepennt habe, an der grünen Ecke. Hier hinten ist dann gleich der Bärsch, der Hausbärsch, der Kickelhahn, wo ich immer hochgelaufen bin. Nur mal nebenbei, da kann man sehr gut Urlaub machen und ist wunderbar Sachen. So, nekrotisierende Pankreatitis, Krankheitsbild, was häufig auf Intensivstationen kam. Die Bauchspeicheldrüse ist entzündet, also der Pankreas, ne, ist entzündet und eine Entzündung, also die Abwehrreaktion des Körpers, ne, eine Entzündung ist eine Abwehrreaktion des Körpers, darf man nicht vergessen, die ist nicht immer schlecht, so, sondern ist, wenn sie nicht gegen uns selbst gerichtet ist, eigentlich eine gute Sache. Aber es ist bei so schweren Krankheitsbildern so, dass diese Entzündung sich den ganzen Körper einverleibt, ne? Also habe ich jetzt hier auf der Hand ein paar Bakterien, die mich nicht krank machen, dann ist es nur eine Kolonie, eine Kolonisation. So. Wenn es dann eine Reaktion gibt von meinem Körper auf das Vorhandensein dieser Bakterien, ja, dann ist es schon eine lokale Infektion. Und wenn mein ganzer Körper reagiert, dann habe ich ein systemisches inflammatorisches Response-Syndrom, Blutvergiftung ohne Keime, ja, und das systemisch-inflammatorische Response-Syndrom, also dieser SIRS heißt das dann, abgekürzt wird immer so, plus Nachweis von Keim, das ist eine Blutvergiftung, die Sepsis. So, ne? Das gibt es auch, weiß ich nicht, als Orbitalphlegmone. Ich kann also so eine Sepsis im Auge haben. Gibt ein akutes respiratorisches Dysfunktionssyndrom, das ARDS, wo viele Menschen leider auch dran sterben. Ganz schwere Erkrankung für die Lunge, schwer zu beatmen. Und bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung war das so, dass der ganze Körper auch in Mitleidenschaft gezogen ist. Am Anfang haben wir die operiert, aufgeschnitten, immer gespült und war wirklich ein ewiger Kampf. Und dann, das war so, als ich das erste Mal auf Intensivstation war, ich habe ja meine Prüfung als normaler Krankenpfleger schon auf Intensivstation gemacht und dann die Fachprüfung Anästhesie-Intensivtherapie auch, logischerweise auf Intensivstation. Hätte auch der OP sein können, war aber Intensivstation. Und genau. An der Uniklinik Jena. So. Und dieses Krankheitsbild hat auch den ganzen Körper ergriffen. Also die Bauchspeicheldrüse war entzündet und es ging sofort um Leben und Tod. Die Lunge war beteiligt, die mussten beatmet werden, ganz oft operiert werden. Und dann hat man irgendwann, weiß nicht, wer es erfunden hat, aber war das so, dass Patienten mit einer Pankreatitis, die haben eine thorakale Nervenblockade bekommen. Und man hat die parenteral ernährt und einen jejunalen Katheter und hat eine Darmzotenpflege gemacht. So, jetzt einzeln. Was hat man also einzeln gemacht? Man hat oder was heißt Mann? Also, na, die Patienten haben eine thorakale Nervenblockade bekommen. Das heißt also wirklich sehr hoch, also man, na, in Höhe des Thorax hat man einen Katheter eingeführt, um den Sympathikus zu blockieren, ja? Der ja in der Wirbelsäule lang geht, da wird auch Grenzstrang genannt, der Vagus wiederum, geht da nur ein Teil durch die Wirbelsäule, der Rest vagabundiert, daher der Name, ne? Der Vagusnerv. Und der Unterschied ist ja, kennt ihr, ne? Der Sympathikus ist der fürs Wegrennen, der Stressmaker, Lunge ist gut durchblutet, Muskeln sind durchblutet, da kommt dasselbe Zeittiger, ich muss abhauen, Hilde, ich muss abhauen, das macht der Sympathikus, der Vagus ist der für die Fressnarkose und der so nikotinartige Rezeptoren, ne? Wenn man raucht und so, alles ein bisschen entspannt. So. Und diese Blockade, ja, das wird mit Lokalanästhetikum gemacht. Also genau das Gleiche, was der Zahnarzt macht oder ein anderer Arzt, der euch dann so eine kleine Lokalanästhesie macht. Ich mache das auch bei meinen Patienten. Die kriegen auch eine Lokalanästhesie, wenn ich dann diese Katheter da vors Herz schiebe, weil das dann, wenn man dann die Vene so ein bisschen aufdilatieren muss, das tut dann weh. Und dann gebe ich denen auch so eine kleine Lokalanästhesie unter die Haut, damit das eben nicht so weh tut. Weil, was machen die? Das Lokalanästhetikum, das blockiert die Natriumkanäle und dadurch kann der Strom nicht weitergeleitet werden. So, wie komme ich jetzt drauf auf die Patienten mit ME/CFS? Ich sage jetzt einfach ME/CFS, gemeint sind aber auch Long-Covid, Post-Vac und so weiter. Die ganze, ja, weiß ich jetzt gar nicht, Familie, ob das so korrekt, und, aber es ist halt so, ne? Also ich meine alle damit so, ME/CFS. Oft, also fast alle, also die sind ja sehr heterogen, das, der eine verträgt das, der andere, aber es ist schon eine Häufung, also es ist zum Beispiel eine Häufung für Wachteleier. So, also ich habe viele Patienten, die sagen, als letztes gehen noch Wachteleier, Hühnereier nicht, Wachteleier ja. Und die bilden auch keine heimliche Community, das ist so. Also das ist eins der ganz großen, wichtigen Erkenntnisse, dass wenn Patienten was sagen, dann stimmt das meistens. Sie sind nicht die ganze Zeit, sie stehen morgens nicht auf, ne, um irgendwie zu lügen und eigentlich haben sie nur, wollen sie dünn sein oder so. Das ist wirklich ätzend, dass man immer noch Patienten unterstützen muss in der Argumentation, weil irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, nee, komm, du hast noch eine Klatsche. Ne? Setz dich mal hier an den Tisch oder auf die traurige Esstreppe und dann wird das schon wieder. Ja, das ist ungefähr so intelligent wie beim Stau hinten ranfahren und hupen in der Hoffnung, man löst den Stau auf. Also es ist einfach Quatsch. Aber ist immer noch da, ne, obwohl es mittlerweile auch viele Wissenschaftler gibt, die in dem Bereich forschen, aber hey, naja, was willst du machen? Gut. Und also ich habe sehr viele Patienten, die dann doch am Ende irgendwie das Gleiche vertragen. Also es scheint da doch irgendwelche Bahnen zu geben. Und Soja ist zum Beispiel, wird von den meisten überhaupt nicht vertragen. Vielleicht liegt es an der industriellen Verarbeitung, vielleicht tatsächlich am Produkt, an der Sojabohne. Aber es ist halt einfach so. Was aber definitiv so ist, und das hatte ich schon ein paar Mal, ich wiederhole es ganz kurz, es ist immer die Richtung Pharmakokinetik und nicht die Richtung Pharmakodynamik. Ich erkläre es. Pharmakokinetik ist der Einfluss des Körpers auf das Pharmakon. Ne? Das heißt, ich nehme ganz einfach gesprochen eine Tablette, weil ich Kopfschmerzen habe, so Flasche Whisky gesoffen. Irgendwie habe ich Kopfschmerzen, muss an einem Kaffee zwischendurch gelegen haben. Und dann nehme ich die Ibuprofen, habe auch Durchfall. Die Ibuprofen wird gleich wieder rausgekackt, wirkt nicht. Mein Körper hat verhindert, dass die Ibuprofen wirkt. Deshalb bleiben die Kopfschmerzen erhalten. So. Ich nehme eine Pharmakokinetik. Ich nehme eine Tablette, weil ich einen Flaschwitzki getrunken habe. Ne? Und gleiches nochmal, mein Körper verschluckt, das bin ich ja auch, ne? Die Tablette, also erstmal der Schluck abgeht, die wird transportiert, die Darmmotilität funktioniert, meine Darmschleimhaut ist nicht geschwollen, deshalb funktioniert die Resorption in die Blutbahn. Vorher wird das aufgespalten, ja, so, also diese ganze Funktionen des Körpers, bis das Pharmakon, in dem Fall die Ibuprofen, da ist, am Wirkort in der nötigen Konzentration funktioniert. Und dann wirkt das Pharmakon Pharmakodynamik. Ja? Nehme ich jetzt Paracetamol ohne Ende ein, ganz viel, 3 Packungen oder so, dann ist die Pharmakodynamik so, dass es zu viel Säure in der Leber verbraucht zum Ausscheiden, in der Clearance und die Leber geht kaputt. War mal irgendwie so eine Methode, ist ja egal, um sich selbst zu schaden, sage ich mal. So geht, aber mittlerweile kann man diese Säure ersetzen, es gibt ein Medikament und dann ist das nicht mehr so gefährlich. Aber die Fehleinnahme von Paracetamol war nicht ganz so witzig. So, also Pharmakodynamik, Pharmakokinetik. Jetzt ist es so, dass bei den Patienten für viele unverständliche Sachen auftreten. Also es gibt zum Beispiel Patienten, die vertragen kein Wasser. Na, und da ist natürlich klar, ist man sehr schnell dabei zu sagen, ja, aber das geht ja gar nicht. Der Körper kann ja kein Wasser nicht vertragen. Also da kann es ja gar nicht unterscheiden, wie soll das gehen? Wasser ist H2O, drauf geschissen, oder? So, H2O. Ich trinke jetzt also Wasser in einen Körper, der sowieso irgendwie aus 60% Wasser besteht. Und wenn man alles Wasser nimmt, auch das Gebundene in Zellen und so weiter, sogar noch aus Meer. Und also insofern ist das Quatsch, das ist gelogen, das geht nicht. Doch, das geht doch. Na, also wenn pharmakodynamisch kann er das nicht, Wasser nicht vertragen, aber pharmakokinetisch kann er selbstverständlich reagieren. Das heißt, wenn man irgendwas, zum Beispiel Magensäure, ist ja auch in meinen Magen, wenn ich das aber auf eine entzündete Stelle mache, tut es weh. Und es ist eben so, dass dieses Vorhandensein von irgendeinem Stoff an bestimmten Körperregionen scheinbar zu Fehlmeldungen führt im Gehirn. Woran kann das liegen? Ich hatte schon, als ich mich jetzt auch so ein bisschen wissenschaftlich oder seitdem ich mich auch wissenschaftlich mit der Fermentation beschäftige, da stelle ich Ihnen noch ein wunderbares Buch vor, es wird euch hoffentlich alles sehr gut gefallen. Man meint, der berühmteste Arzt der Welt für Ernährung, ich weiß nicht, ob es ist, aber auf jeden Fall ist das Buch sehr gut geschrieben. Und der schreibt ganz gute Sachen. Und zwar gibt es Neuropoten, das heißt, man dachte ja immer so, wenn ich jetzt irgendwas esse, Sauerkraut, ne? Und da sind ja viele Milchsäurebakterien drin und das tut uns ja gut, was so ist, de facto, ne? Und ohne Sauerkraut hat man ja Amerika nicht entdecken können, weil sie alle an Skorput gestorben wären. Und dann sagt man, ja, aber im Magen-Darm-Trakt wird das meiste abgetötet. Nee, das ist nicht so. Also diese guten Bakterien, die wir durch Fermentation erreichen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also wenn wir die Fermentation gut steuern und wir haben seit 10 Millionen Jahren fermentiert, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, dass unsere Rübe so groß ist, also das Gehirn mit dem riesigen Sauerstoffverbrauch und unser Darm ist kürzer geworden. Das ist eine Folge von dem, weil durch Fermentation, Aufspalten von Nahrungsmitteln mit Mikroorganismen. Fermentation. So. Also dieses Vorverdauen durch Mikroorganismen bereitet die Nahrung für uns auf. Ne? So hat ja jeder schon mal gemerkt, dass man kein Gras essen kann und da überleben. Ne? Obwohl eine Kuh Gras essen kann und kann überleben, ist viel schwerer als uns, weil die noch den langen Darm hat, die kann das aufspalten, wir können es nicht, wir würden sterben. Und diese Fermentation hat eben dazu geführt, dass der Körper gesagt hat, oh ja, wenn die Tiere so genug essen und wenn das schon aufbereitet ist, ne, dann kann ich die Rübe ein bisschen größer machen, dann kann ich ein bisschen mehr Sauerstoff im Kopf verbrauchen, dadurch wird das Gehirn gewachsen. Der Darm, der braucht nicht mehr so groß zu sein, weil es meiste eh schon ein bisschen vorverdaut ist, dann machen wir den kürzer, ist irgendwie günstiger, vielleicht war es auch nicht günstiger, auf jeden Fall ist so passiert. Gut, und jetzt sind wir an der Stelle, dass eben diese Information in Sekundenschnelle von den Neuropoten, also von diesen Wächtern des Nervensystems im Magen-Darm-Trakt, also im Magen, im ganzen Körper verteilt werden. Also, ja, wer das mal sehen will, der geht mit mir chinesisch essen, kann er mich einladen. Ich esse ja gerne scharf, vertrag's aber nicht. So, und wenn ich jetzt meine Vorträge halte und es ist Magen-Darm-Trakt dran, dann beschreibe ich immer sehr gut, oder ob es gut weiß ich jetzt nicht, aber ich beschreibe auf jeden Fall, ne, wie es halt so ist, wie lange man an jeder Stelle vom Magen-Darm-Trakt braucht, vom Essen, ja, bis zum Kacken. So, und was man dafür für eine Leistung erbringen muss, gar nicht so wenig. So, wenn ich aber beim Chinesen scharf esse, dann geht es rucki-zucki, dass die Information an der anderen Stelle vom Körper ist bei mir. Warum? Neuropoden. Und das heißt, die Information von dem, was ich esse, ins Gehirn geht extrem schnell. Und jetzt komme ich zur myalgischen Enzephalomyelitis. So, wir als Individuum sind ein großes Fermentationsgefäß. So, das hat wahrscheinlich jeder irgendwie mitbekommen. In uns leben Billionen, also nicht Milliarden, sondern Billionen, aber Billionen von Fremdkörpern, die entweder gut zu uns sind oder scheiße zu uns sind. Aber die sind nie neutral. So, ne? Genannt Mikrobiom. Gibt es auf der Haut, im Mund. Mittlerweile weiß man, das Mundmikrobiom ist oft, wenn es falsch läuft, nicht nur dafür zuständig, dass die Zähne ausfallen, sondern auch das Herz ausfällt. Und deshalb sollte man da... Und man kann daran glauben oder nicht dran glauben, es passiert trotzdem. Ne? Der eine oder andere wird schon mitbekommen haben, dass man irgendwann stirbt. So, woran liegt es? Eventuell an einem selber. Und ob ich dann vorher gesagt habe, ich scheiße auf den medizinischen Quatsch hier oder so oder nicht, stirbt man trotzdem und wird trotzdem krank. Lässt sich leider nicht verhindern. So, also kann man gleich dran glauben. Und dieses Fermentationsgefäß Mensch, also wir, ja, wenn diese Bakterien, Pilze, Viren, die wir uns, oder auch nur Fragmente, ne? Es gibt ja auch Totimpfstoffe, also wenn ich das koche oder so, diese Eiweiß, dieses zerfallene ehemalige Bakterium und zwar trotzdem noch eine Wirkung. Und diese Wirkung, die entfalten die und unterhalten sich sozusagen auch, interagieren auch miteinander. Ne? Und also wenn jemand ein schlechtes Mikrobiom hat und dann solche Krankheiten wie Morbus Crohn oder so, die Leute sind wirklich, also das geht denen extrem schlecht. Und man weiß auch, dass bei Menschengruppen, die zum Beispiel keinen Zugang zu Konservierungsstoffen haben, weil sie halt irgendwo abgeschieden leben oder so, die haben solche Probleme nicht. So, also das ist schon, muss man ehrlich sein, durch unsere falschen Gewohnheiten auch entstanden, haben uns schön angezüchtet, ne? Immer schön alles 3 Wochen haltbar, mindestens, und andere, so. Die haben jetzt andere Probleme, ne? Aber dieses Problem haben sie definitiv nicht, diese Krankheitsbilder. Und dann ist es, kann es eben so sein, dass bei dem Patienten, glaube ich, diese Information ständige, es ist ja so, ich trete mit dem Fuß in den Nagel, ja, und in meinem Gehirn wird das als Schmerz, nicht da unten, ne? Also diese Nozizeptoren heißen die dann, die sagen in meinem Gehirn Bescheid, ey, der Depp ist in den Nagel getreten, weil er nicht klotzen kann. Und mein Gehirn sagt dann, oh, scheiße, dann tut's weh. Na, es tut dann im Fuß weh, aber das Gehirn ist dafür verantwortlich, Bescheid zu sagen. Deshalb kann ich das nämlich auch unterbrechen, na, indem ich die Signalübertragung vom Fuß ins Gehirn unterbreche. Dann tut nämlich der Fuß nicht weh, auch wenn er operiert wird. Lokalanästhetikum, kapische? Und das Gleiche passiert nämlich dann auch vom Magen-Darm-Trakt ins Gehirn. Und wenn das falsch läuft, also wenn durch irgendwelche äußeren oder auch nicht äußeren Ereignisse, falsche Viren, falsche Impfungen, egal, immer die falschen Informationen ans Gehirn geleitet werden, dann sagt das Gehirn eben fälschlicherweise, nee, das geht nicht, das tut jetzt weh, das kannst du nicht essen, so eine Art Phantomschmerz. Ne? Also wenn man, Phantomschmerz ist eben, das Bein wird amputiert, meine Oma hatte das total unangenehm, das Bein war amputiert worden, weil sie Durchblutungsstörung hatte und trotzdem hat das Bein wehgetan, weil das Gehirn immer dachte, das Bein ist noch dran. Das kann man dann blöderweise nicht unterbrechen, weil das Bein da weg ist, ne? Und die Schnittstelle im Gehirn ist einfach noch an. Aber da, wo es tatsächlich vom Organ mit einer Signalleistung ins Gehirn und wieder zurück und Magen-Darm-Trakt Gehirn ist ein dickes Ladekabel und ein dickes Signalkabel. Also die haben richtig was miteinander, die zwei. Und wenn man das unterbricht, jetzt komme ich wieder zurück auf nekrotisierende Pankreatitis, weil da hat man das auch gemacht. Und dadurch kann man die falschen Signale vom Magen-Darm-Trakt ins Gehirn unterbrechen. Vielleicht kann man sie zumindest, abmildern und vielleicht kann man dadurch durch diese Thorakale, also man muss das so hoch machen, weil es ja unterbrochen werden muss. Der Magen ist ja schon hier, ne? Ober, also das ist, wenn ich jetzt hier reinfasse, unterhalb vom Rippenbogen ist schon die Leber, ne? Und da ist der Magen so in der Mitte, wenn man sich mal so ein Modell anguckt. Also deshalb muss man eine sehr hohe, ist nicht ganz einfach, weil man dann natürlich auch sehr nah wieder am Kopf ist und da ist es dann blöd, eine Signalübertragung zu unterbinden, weil ich da ja die Atmung steuere. Aber es geht, es wird ständig gemacht. Und man könnte dadurch eine dauerhafte auch, Pankreatitis, also über Wochen oder viele Tage, man könnte da eventuell ein neurologisches Reset machen in diesem Signalkabel, um dem Patienten wieder die Möglichkeit zu geben oder dem Körper, ist ja Körper, ne? Die Möglichkeit zu geben, zu essen und zu trinken und nicht durch ständige Falschsignale und dadurch entstehende Schmerzen, dann bewegt sich der Magen-Darm-Trakt nicht. Also sämtliche falschen Möglichkeiten, die der Magen-Darm-Trakt hat, so ein bisschen abzumildern, damit ich die Chance habe, das Mikrobiom aufzubauen, dass ich die Chance habe, immer ergänzt, wahrscheinlich wie bei der Pankreatitis, mit einer parenteralen Ernährung, weil das am Anfang kann ich nicht von 0 auf 1000, 2000 Kilokalorien gehen, aber ich kann es langsam aufbauen, kann überlappend parenteral ernähren, um den Körper zu unterstützen, die nötige Energie zu geben und dem Magen-Darm-Trakt die Möglichkeit zu geben, sich langsam aufzubauen. Ne? Wenn mein Fuß krank ist, fange ich auch nicht mit dem Marathon an, sondern mache aus wenige Schritte und für den Rest nehme ich wahrscheinlich einen Bus. Und so könnte man das da, so könnte man das da auch machen. Und ich glaube, ich hatte auch schon mit einem Professor, also ich sage ja mal keine Namen, also Kinderklinik, drüber gesprochen, da fand das auch eine gute Idee. Mal sehen, ob es mal jemanden gibt, der dann auch mal so ein Katheter legt in der Klinik. Ich für mich denke, das wäre eine gute Herangehensweise, weil das Krankheitsbild so extrem komplex ist, dass man auch komplex darauf antworten muss. Und allein mit Daumen drücken und setze ich mal einen Stuhlkreis, wird es einfach nichts werden. Es geht nur mit das absolute Ernstnehmen des Patienten und helfen, unterstützen. Der Körper muss da raus aus dieser Situation. Und ich glaube, dass der Körper mit einer guten Hilfe das auch schaffen würde. Und ja, so, ein Jahr MECFS für Jan. Mit den Ideen, vielleicht hat der eine oder andere mal, findet das gut. Schreibt mir, wenn ihr das schon mal auch euch so gedacht habt oder wenn ihr das schon mal mit eurem Arzt oder mit eurem Therapeuten besprochen habt. Ansonsten Licht ins Dunkle. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.